ich möchte gerne über Schulen reden, über öffentliche Schulen, private Schulen, staatliche Schulen. Ich glaube, dass das Problem aber allgemeiner ist. Wir stehen in einer Situation im Moment, wo alle die neoliberale Idee der Gesellschaften in den letzten, sage ich mal, 25 Jahren, ja, ich finde den Begriff Neoliberalismus nicht so gut, aber es gibt sozusagen eine breite Aversion dagegen, dass diese Gesellschaft, in der wir leben, vor allen Dingen die westlichen Länder, neoliberal sind. Das heißt, dass es mehr um das Geschäft geht und weniger um die sozialen Fragen. So. Und diese Krise der neoliberalen Idee, was ich jetzt gar nicht so schlecht finde, dass die Gesellschaften mehr darauf achten, was ist eigentlich sozialer Zusammenhalt, das finde ich gut, dass es in Frage gestellt wird. Allerdings liegt darin meiner Ansicht nach eine Gefahr, die ja in Berlin bereits zu beobachten ist. Eine rot-rot-grüne Regierung stellt sich hin und sagt, wir sorgen jetzt für sozialen Zusammenhalt. Aber das Erste, was ihnen auffällt, ist, da gibt es Privatschulen. Ist es meiner Ansicht nach, oder meiner Ansicht nach ist es vielleicht eine ziemlich ordinäre Interpretation von sozialer Gleichheit, erstmal sozusagen auf bestehende Einrichtungen zu gehen und zu gucken, sozusagen können wir denen was wegnehmen. Wenn Sie sich zum Beispiel den Bezirk Kreuzberg in Berlin anschauen, ja, der ist sozial wirklich schwierig. Dort haben versucht, private Schulen sich anzusiedeln, um zu experimentieren, um zu zeigen, wir können soziale Gleichheit herstellen. Die rot-rot-grüne Regierung in diesem kleinen Bezirk Kreuzberg hat es untersagt. Da gibt es ein öffentliches Schulgebäude. Dieses Schulgebäude wird prinzipiell per Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung und der wunderbaren Bürgermeisterin von den Grünen, Monika Herrmann, dieses öffentliche Schulgebäude, da können Sie sich als Privatschule so oft bewerben, wie Sie wollen, Sie kriegen es nicht. Es wurde beschlossen, dass eine Privatschule da nicht hinein darf. So. Natürlich, wenn man eine Privatschule in Kreuzberg in diese soziale Lage hineingibt, müsste man sich auch um die anderen Schulen kümmern. Da könnten Fragen auftauchen. Aber das ist ein Verstoß gegen das Grundgesetz, zu sagen, ich lasse prinzipiell keine private Schule in ein öffentliches Schulgebäude. Die vermieten jetzt, die versuchen dieses Schulgebäude, in dem eben keine Schule mehr drin ist, krampfhaft an andere zu vermieten, um da keine Schule reinzulassen. Da hat sich zum Beispiel eine Schule ansiedeln wollen von einem Berliner, der aus dem Norbit ist, ein Zuwandererkind, der eine Schule gründen wollte, die sich ganz explizit an Zuwandererkinder auch richtet. Nicht nur, sondern auch. Er wollte also zeigen, mit einer privaten Schule, einer freien Schule, kann ich soziale Gerechtigkeit besser herstellen, als durch einen etwas trägen, oft trägen staatlichen Schulapparat. Wenn Sie in Kreuzberg mit den Verantwortlichen reden, dann sagen die Ihnen sofort, wie schrecklich Privatschulen sind. Wenn man sie aber dann fragt, was ist eigentlich mit euren staatlichen Schulen in Kreuzberg? Die funktionieren doch irgendwie nicht. Die sind doch total ungerecht. Dann sagen die ganz cool, dafür sind wir nicht zuständig. Das muss das Land Berlin machen. Also, meine These ist, in diesem Zuge, der ja jetzt sozusagen quer durch alle westlichen Gesellschaften geht, mehr Gerechtigkeit, wird es jetzt öfter dazu kommen, dass man sich Orte wie Salem oder das Aloysius-Kolleg in Köln heraussucht und sagt, da sind doch die Reichen. Denen müssen wir was wegnehmen. Nebenbei bemerkt, das Aloysius-Kolleg nimmt noch nicht mal Schulgeld, sondern die wesentlichen Beiträge entstehen dort durch das Internat. Okay, ich würde das mit Ihnen erstmal so sagen, habe ich so ein paar Stichworte aufgeschrieben, die mir immer dazu begegnen. Also die Privatschulen werden teilweise als Retter gesehen, zum Beispiel in Brandenburg auf dem platten Land, wo der Staat sich zurückzieht, weil ihm das zu teuer ist, da Grundschulen zu betreiben, kleine Schulen. Privatschulen können auch der Feind sein, vor allem hier in Potsdam und in Kleinmachnow, da wo die teuren Schulen sind, da wo die Reichen in die Schule gehen. Dann kommen die vor allem SPD und PDS-Abgeordnete gerne und sagen, Moment mal, ihr habt nur die Reichen, da müssen wir mal genau hinschauen. Sie wissen das ja selber, und dass die Gründung auch von Privatschulen dann und freien Schulen erschwert wird. Ihre Klientel sagt natürlich, hör mal, wir müssen erstmal richtig gefördert werden, wir sind auch öffentliche Schulen, also brauchen wir eigentlich mehr Geld. Und dann kommt immer die große Frage auf, da gibt es inzwischen, ich weiß nicht, 157 Gutachten, sind eigentlich Privatschulen jetzt günstiger oder sind sie teurer? Ja? Also wenn man mal so eine Vollkostenrechnung oder wie das Ding auch immer heißen mag, anstellt. Sie kennen diese Studien bestimmt. Ich würde aber gerne mit Ihnen jetzt mal sozusagen gemeinsam nachdenken und drei Fragen, die ausgehend von diesem Gutachten mal und allgemein, was Privatschulen anlangt, aufwerfen. Nämlich, ich will mal wissen, wer sondert eigentlich im Schulwesen in diesem Land ganz besonders. Sind es eigentlich die Privatschulen oder wer ist es? Zweitens will ich mit Ihnen mir einmal angucken, wie in Deutschland sich seit 1717, glaube ich, ist es, wir werden es gleich sehen, die Schulen von den Privat- zu den Staatsschulen entwickelt haben und wo wir in welcher historischen Phase wir gerade stehen. Meine These ist nämlich, es geht wieder ein wenig zurück von der Staatsschule zur Privatschule. Und dann möchte ich gerne mit Ihnen eine Matrix von öffentlichen Schulen mehr angucken. Machen wir mal das Erste. Wenn eine Behörde oder eine Öffentlichkeit loszieht, um Schulen, Privatschulen wie Salem und das Bonner Aloysius-Kolleg zu schließen, dann sollten die Jakobiner Helbig und Vrase gleich zu den Gymnasien weitermarschieren. Wenn Sie sich nämlich die die sozialen Zusammensetzungsstudien angucken, die über Privatschulen hergestellt werden, und legen Sie neben den ganz normalen PISA-Studien, wo Gymnasien in ihrer sozialen Zusammensetzung verglichen werden, dann kann man sagen, es gibt Sonderungseffekte in Privatschulen, aber viel, viel größer ist der Sonderungseffekt, der durch Gymnasien erzielt wird. Und das ist sozusagen in Deutschland etwas, wo ich immer sage, wieso wollt ihr denn eigentlich die Privatschulen schließen? Ja? Guckt euch doch mal an, dieses Schulsystem fußt seit Jahrhunderten, seit 150 Jahren oder 80 Jahren ungefähr darauf, dass man Schulen dreigliedrig aufbaut und sagt, die Reichen und die Klügeren kommen ins Gymnasium und die anderen kommen in die Realschule und es gibt sogar welche, die schicken nur in die Hauptschule. Das heißt, dieses staatliche Schulsystem ist auf Sonderung ausgerichtet. Das ist die Idee des deutschen Schulwesens. Die ist zwar in den letzten Jahren etwas abgemildert worden, aber immer wenn jemand sagt, schließt eine Privatschule, sage ich, komm, dann lass uns ins nächste Gymnasium gehen, lass uns eine Studie anlegen und ihr werdet feststellen, dort wird Sonderung staatlich legitimiert betrieben. Ich behaupte, dass es in Deutschland deswegen so relativ wenig Privatschulen gibt, weil das gehobene Bürgertum gar nicht die Notwendigkeit hatte, sich Privatschulen rauszusuchen. Das Gymnasium ist ihre Privatschule. Es ist für sie reserviert gewesen. Und immer wenn eine Landesregierung irgendwo sagt, wir wollen die Gymnasien abschaffen, das sagt sowieso keine Landesregierung oder im Wahlkampf jemand, weil er weiß, er würde mit Abwahl oder Nichtwahl bestraft werden. Aber ich finde, das muss man in den Kontext stellen. Also wer sich über Privatschulen aufregt, soll bitte erstmal in das ganz normale Schulsystem gucken. So, zweitens, die Entwicklung von den Privatschulen hin zu den staatlichen Schulen. Das ist jetzt ein gewagtes Ding, was ich mit Ihnen mache. Ich sage mal, da unten ist Privat, da oben ist Staat. Das ist die Entwicklung. Und jetzt gucken wir uns mal einzelne Epochenschritte dort an. Das ist jetzt nicht wissenschaftlich, aber wenn Sie mit einem Historiker reden, der wird sich an der einen oder anderen Zahl festhalten, aber ich behaupte mal, dass die These insgesamt hinhaut. Wir haben also 1717 die Einführung der allgemeinen Schulpflicht. Wenn Sie sich das in den historischen Büchern anschauen, das variiert. Also woanders heißt es, preußisches Landrecht hat es erst erfüllt. Aber wir fangen also 1717, gibt es also ein solches Edikt zur allgemeinen Schulpflicht und interessanterweise sehen Sie, dass bis 1835 die Schulaufsicht erst es gedauert, bis sie wirklich durchgesetzt war. Lesen Sie sich das mal durch, das ist ein bisschen kompliziert, weil wir so viele Bundesländer und damals eben so viele Staaten hatten, aber interessant ist, was haben denn die Preußen damals gemacht? Die Preußen haben gesagt, Moment mal, die Klosterschulen, das reicht uns nicht mehr. Ja? Wir können nicht darauf vertrauen, dass nur ein paar in der Klosterschule bei den Pfarrern, also privat, gebildet werden. Deswegen machen wir eine allgemeine Schulpflicht. Deswegen hat man versucht, Schulen fürs Volk zu machen, in denen die, wie der alte Fritz gesagt hat, ein bisschen lesen und schreiben lernen, aber nicht zu viel, sonst rennen sie uns in die Städte. Er wollte das Bildungsniveau des Volkes heben. Was bedeutet das eigentlich? Wenn ich als Staat der Kirche sozusagen, wenn ich eigene Schulen, staatliche Schulen gründe und den Kirchen erst sozusagen das Recht auf alleiniges Schulwesen wegnehme und dann die Schulaufsicht, die lange in den Kirchen war, auch wegnehme, dann ist das eine Verstaatlichung eines privaten gesellschaftlichen Schulwesens. Wenn man sich diese Epochen anschaut, warum hat es eigentlich so lange gedauert von 1717 bis ungefähr 1835, dass die Schulaufsicht wirklich staatlich war? Wenn Sie sich das durchlesen, das ist echt verrückt. Die Behörden haben wirklich sehr lange gebraucht, das Privileg der Kirche, Schulen zu betreiben und auch zu beaufsichtigen, ihnen das wegzunehmen. Es hat eine ganze Zeit gedauert. Also man kann, wenn Ihnen jemand sagt, die Schulpflicht wurde dann und dann eingeführt, müssen Sie das eigentlich zusammendenken mit der Schulaufsicht und Sie werden sehen, das ist ein Prozess, den wir natürlich im Kopf historisch ein bisschen verkürzen. Hier ist die Verordnung, dass die Eltern ihre Kinder zur Schule und die Prediger die Katechisationes halten sollen. Vom 28. September 1717, damit Sie mir das glauben. Kinder, also hier geht es darum, dass die Eltern besonders auf dem Lande, in Schickung ihrer Kinder zur Schule sich sehr säumig zeigen. Ja? Und dann geht es da oben weiter, das kann man natürlich dieses Zitterlin-Zeug nicht so einfach lesen. Die Eltern bei nachdrücklichem Strafgesetz oder Strafe gehalten sein sollen, ihre Kinder gegen
zwei, dreier wöchentliches
Schulgeld von jedem Kinde. Im Winter täglich und im Sommer waren die Eltern, die Kinder bei ihrer Wirtschaft benötigt seien.
Also, in der Woche. Gut.
Suchen Sie sich das raus, 1717 von der Königlichen Majestät. Also sozusagen, das sind die ersten Versuche zu sagen, ihr müsst alle Kinder in die Schule schicken. Das hat eine Zeit gedauert. Okay. Der Staat holt sich also das Schulwesen. Wir springen ein bisschen zeitlich, wir kommen nämlich ins Jahr 1939. 1933 haben unsere Nazi-Freunde angefangen, den Staat umzukrempeln. Und eine ihrer wesentlichen Maßnahmen war, deswegen hat man 1945, 1949 in das Grundgesetz hineingeschrieben, dass Privatschulen das Recht der Bürger sind, ein Grundrecht. Haben die nämlich gesagt, so Moment mal, jetzt sind alle Schulen bei uns. Das private Schulwesen, die katholischen Schulen, die Missionsschulen, die sind jetzt weg. Das ist ein wichtiges Datum, weil es sozusagen der Exzess gegen die Privatschulen war. Also der Staat muss jetzt nicht mehr die Kirche fragen, gibt ihr uns das bitte schön langsam, sondern der Staat sagt so, jetzt wir rotten euch aus. So etwas böse gesagt. Hier Hitler entschied schließlich im Sommer 1939, dass es kein öffentliches Interesse an dem Weiterbestehen der Missionsschulen geben wird. Auch das ist historisch interessant, wenn Sie sich durchlesen. Es hat echt auch bei den Nazis ein paar Jahre gedauert, weil es sozusagen widerstreitende Interessen gab, aber am Ende wurde das Ding abgeräumt. Das ist sozusagen die Abschaffung der Privatschulen in Deutschland durch den Staat 1939. Warum ist es für mich nicht der Höhepunkt der Verstaatlichung? Der kommt meiner Ansicht nach 1971. Ja? Also natürlich wird dann das Recht auf Gründung von Privatschulen eingeführt 1945. Aber das Schulwesen ist durch und durch staatlich in Deutschland. 1971 einigen sich die Länder untereinander in der KMK darauf, die Abschlüsse gegenseitig anzuerkennen, und 71 ist ein wichtiges Datum. Das ist für mich, ich nehme das als, kann ja jemand anderes auch eine andere These gerne aufstellen, das ist meiner Ansicht nach der Höhepunkt der Verstaatlichung, weil dort sozusagen ganz klar geregelt ist, der Staat betreibt Schulen und er reguliert Schulen und Privatschulen sind für ihn, obwohl sie im Grundgesetz stehen, nur Ersatzschulen. So, die genehmige ich dann halt oder auch nicht. Und jetzt kommt dieses Ereignis, Entschuldigung, ging jetzt zu schnell, das ist der schöne Turm von Pisa. Das ist für mich einer der großen Wendepunkte in diesem Verstaatlichungstrip. Wir gehen nämlich jetzt mit Pisa, gehen wir in die andere Richtung. Ich mache das ein bisschen schneller jetzt mal. Pisa 2000, die erste Pisa-Studie, die hat dazu geführt, dass das staatliche Schulsystem massiv unter Druck geraten. Alles, was wir Eltern schon 2000 vorher wussten, dass die Toiletten nicht schön sind, dass diese Schule oft nicht gute Leistungen bringt, dass viel Unterricht ausfällt, wurde durch die PISA-Studie sozusagen dokumentiert. Und zwar so dokumentiert, dass man sagen konnte, wie wenig leistungsfähig das staatliche Schulsystem ist. Sie müssen sich vorstellen, was durch PISA erbracht wurde, war, die Deutschen haben ein Schulsystem aufgebaut in den Jahrhunderten, indem sie gesagt haben, wir schicken unsere besten Schüler in eine spezielle Trainingsanstalt für besonders gute Schüler namens Gymnasium. Und die anderen schicken wir auf andere Schulen. Wenn das so wunderbar funktioniert hätte, hätte ja Deutschland wahnsinnig viele gute Schüler produzieren müssen. War aber nicht. Deutschland hat bei der PISA-Studie, hat man sehen können, dass die Zahl der Spitzenschüler ziemlich klein ist. Selbst wenn sie das Land Bayern nehmen, was relativ die meisten Spitzenschüler in Deutschland produziert. Also das sind die Schüler, die auf der Niveaustufe 5 bei PISA sind. Also die lesen einen Zettel, Papier mit einer Aufgabe und können mit ihnen darüber diskutieren. Diese Zahl von Spitzenschülern in Bayern ist deutlich kleiner als die Zahl der Spitzenschüler zum Beispiel in Finnland. Ich will Sie jetzt nicht weiter mit Finnland malträtieren, aber Finnland hat sein Schulsystem verändert gehabt und hat trotz Gesamtschule mehr Spitzenschüler produziert. Und das deutsche Schulsystem hat zusätzlich viel, viel mehr Risikoschüler, nämlich 24%. Die Risikoschüler waren damals ein großer Schock. Warum? Weil man festgestellt hat, 24% der deutschen Schüler, wenn ich denen ein Blatt Papier gebe mit einem Text drauf und sage, lest es mal und sag mir, was da drauf steht, dann konnten die das nicht wiedergeben. Sie können die PISA-Studien lesen, aber der wesentliche Effekt war, ein Viertel der Schüler können ein Blatt Papier lesen, aber wenn sie mit denen darüber reden wollen, kommt dieses Viertel nicht mit. 10% sind so schlecht dabei gewesen, dass man sagt, die können noch nicht mal richtig lesen. Also die können technisch lesen, aber sozusagen sie kapieren überhaupt nicht, was da ist. Das war der Schock. Was hat das eigentlich mit Privatschulen zu tun? Das hat mit Privatschulen zu tun, dass das für alle klar war, ohne dass man jetzt über Privatschulen geredet hat, also dieses Schulsystem so, das ist doch nicht gut. Das funktioniert doch nicht. Und wenn Sie es genau angucken, wissen Sie ja, dass ungefähr jedes Jahr ein Text in irgendeiner Zeitung erscheint, wo eine Statistik drin ist, wo man sagt, seit 1900 sowieso explodiert die Zahl der Schüler an Privatschulen. Ich frage mich immer, wenn das hier jährlich, wenn meine Kollegen Journalisten, wenn das stimmen würde und wenn nicht immer die Zeiträume so wild gewählt würden, müssten wir eigentlich nur noch Privatschulen haben. Tatsächlich steigt aber die Zahl der Privatschüler und vor allen Dingen steigt noch was anderes. Wenn Sie Eltern fragen, die auf der Hauptschule waren, ob sie ihre Kinder auf eine Privatschule stecken würden, dann gab es früher einen ganz geringen Prozentsatz von Hauptschuleltern, die gesagt haben, ja, das würde ich machen. Es war für Hauptschuleltern gar nicht vorstellbar, ihre Kinder auf eine Privatschule, weder kulturell noch finanziell. Im Jahr, schlagen Sie mich durch, 2010 oder so, oder 2012 kam eine Umfrage, wo 56% der sozusagen herausgegriffenen Gruppe von Hauptschuleltern gesagt haben, sie würden ihre Kinder gerne auf eine Privatschule geben. Das war ein mentaler Durchbruch in dieser Republik, weil diese Eltern offensichtlich, obwohl sie es kulturell nicht gewohnt sind und obwohl sie es eigentlich nicht bezahlen können, da könnt ihr jetzt in die Studie genauer hineingehen, das sagen die auch, wenn ich es mir leisten kann und so weiter. Aber die Offenheit von solchen Eltern, die oft bildungsfern sind, zu sagen, ja, eine Privatschule kommt für mich nicht, ist ein Misstrauensvotum gewesen für die staatliche Schule. Und dann kommt noch ein zweiter Effekt, den ich als Privatisierungseffekt sozusagen, natürlich keinen jetzt generell, aber wenn wir uns das genau anschauen, ist die Einführung von Ganztagsschulen ab 2002. Erstens mal hat der Kanzler Schröder damit die Wahl gewonnen, also es war der wesentliche Punkt, der hat nämlich 4 Milliarden Euro vor diesem Ding versprochen, er sagt, ich baue jetzt Ganztagsschulen. Das Ganztagsschulprogramm mit 4 Milliarden Euro im Jahr 2002 ist das größte Schulprogramm in der deutschen Geschichte gewesen. Nie hat ein deutsches Reich oder ein Kaiserreich mehr Geld investiert, um Ganztagsschulen zu gründen. Und zwar, um sozusagen von der historischen Halbtagsschule sich abzuwenden. Was ist darin der Privatisierungseffekt? Wenn Sie eine Halbtagsschule über Jahrhunderte haben, dann organisieren Eltern und Gesellschaft den Nachmittag für sich. Vereine entstehen, es entsteht eine Kinder- und Jugendhilfe, es entsteht sozusagen ein ganzes Ökosystem von Beschäftigungen. In der Sekunde, wo Sie sagen, ich dehne jetzt die Schule bis in den Nachmittag um 16.30 Uhr an, sozusagen gibt es eine Konkurrenz zwischen dem gesellschaftlichen Ökosystem von wie beschäftige ich die Kinder am Nachmittag und dem Anspruch des Staates zu sagen, wir machen jetzt auch Nachmittagsschule. Das heißt, Sie haben ganz viele Schulen in Ganztagsschulen, die nachmittags anfangen, Vereine einzuladen, mit in die Schule zu kommen. Ich nenne das eine Privatisierung von Schule. Für Privatschulen ist es selbstverständlich, dass sie sozusagen sich für sich auch mit Eltern oder mit Initiativen etwas organisieren. Für die staatliche Schule war das relativ neu. Natürlich auch, weil sie es sonst nicht hätten bezahlen können. Das ist also in meinen Augen eine Revergesellschaftung. Wir kommen 2018 fortfolgende, werden ja wahrscheinlich 5 Milliarden Euro für Digitalisierung fließen. Auch das wird zu einer Vergesellschaftung führen. Die Gesellschaft, die Wirtschaft holt sich die Schulen zurück. Wenn Sie 5 Milliarden Euro ausgeben, das ist sozusagen das nächste riesige Schulprogramm für diesen Digitalkram, Das kann der Staat nicht bezahlen alleine. Das können die Länder nicht bezahlen. Und vor allen Dingen können diese Geräte, werden natürlich von Privaten hergestellt. Der bisherige private Markt im Schulsystem sind Sie, ein bisschen Nachhilfe. Und ist es? Und ist es Schulbuchwesen? 450 Millionen Euro stecken etwa in den Schulbuchverlagen, die privat sind. Dieser Markt von 450 Millionen Euro wird jetzt explodieren, weil, also natürlich werden in den Tablets künftig, auf den Tablets zum Beispiel, wird man Bücher oder Papiere lesen, aber sie brauchen dieses Tablet und sie brauchen die ganze Infrastruktur. Und ich behaupte, das ist noch nicht fertig sozusagen, wir können es ja angucken ab nächstes Jahr, es werden ganz viele private Initiativen in die Schule hineinkommen. Und die Digitalisierung wird auch den normalen staatlichen Schulbetrieb auflösen, weil die Leute werden sozusagen, es besteht jetzt, das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber es besteht nicht die Notwendigkeit, noch in ein Klassenzimmer zu gehen, weil man kann vieles von zu Hause machen. Okay. In meinen Augen geht der Bogen jetzt also wieder zurück hin zu einer wir haben sozusagen von 1717 bis 1971 eine Verstaatlichungsphase und jetzt sind wir in der Regelvergesellschaftungsphase. So, jetzt noch eine verrückte Grafik von mir. Und zwar gucken wir uns jetzt mal an eine Matrix, wo sich eigentlich Schulen und Staat befinden und wie da gelernt wird. Also diese Vertikalachse beschreibt oben, je weiter wir oben sind, ist mehr, je mehr Staat ist, je weiter wir unten sind, ist mehr privat. Und wir haben links, habe ich angetragen, so die Art, wie dort gelernt wird. Wir haben links die strikte Lehrplanschule, die alles vorschreibt, und rechts das freie Lernen. Sie werden jetzt gleich sehen bei den Beispielen, da wird es ein bisschen klarer. Da oben links, das klappt nicht ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir surfen gleich dahin, ich habe Ihnen verschiedene Schulen gezeigt. Also, das ist das Steglitzer Gymnasium, eine staatliche Schule. Warum habe ich die rausgenommen? Weil die Schule so strikt war, dass sie Ende des 19. Jahrhunderts dazu geführt hat, dass die Jugendbewegung dort entstanden ist, die Wandervögel. Die haben nämlich gesagt, uns geht diese Schule auf die Nerven, die nimmt uns alle Zeit weg, wir machen jetzt Wanderung. Die ist ganz oben links auf unserer Matrix. Eine staatliche Schule, die sehr streng reguliert. Das absolute Gegenteil davon ist die private Summerhill-Schule. Die ist privat, erstens, und zweitens gibt es da überhaupt keinen Lehrplan. Sie können dort machen, was sie wollen. Das ist zwar, wenn man sich das genauer anguckt, das können wir jetzt hier nicht machen, gab es da tatsächlich ein paar interessante Regeln. Also zum Beispiel mussten sich nicht alle nackt ausziehen. Wenn jemand gesagt hat, ihr zieht euch alle aus, konnten die Schüler sagen, nein, ich möchte mich nicht ausziehen. Bei den 68ern war das übrigens anders in den Kindergärten. Da mussten sich alle ausziehen. Aber das spielt ja hier jetzt keine Rolle. Wir kommen gleich nochmal in den Blick auf die Matrix. Und jetzt gucken Sie sich mal, das ist auch eine private Schule. Gucken Sie sich mal die Bilder im Internet an, wie eine Madrasa funktioniert. Das ist eine Koranschule. Das ist echt irre. Diese jungen Kerle, die Jungs meistens natürlich sitzen so und lesen den Koran und wippen dabei vor und zurück. Das ist eigentlich kein Lernen. Das ist total strikt. Und es ist privat. Ich will nur sagen, es gibt sozusagen was anderes. Und natürlich gibt es diese Privatschule auch im Klosterstift. Also katholische Schulen sind auch private Schulen und haben auch teilweise einen sehr rigiden Lehrplan. Das ändert sich übrigens. Ich weiß ja jetzt nicht, wer welche Schule hier
ist. Die Pfeile kommen dann schon.
Diese Laborschule, das flippt ein bisschen schnell, die Laborschule ist ein Beispiel, dass auch der Staat dafür gesorgt hat, zu sagen, wir gründen Schulen, die nicht einen strikten Lehrplan wie das preußische Gymnasium machen. In der Laborschule, ich weiß nicht, ob Sie da mal waren, die wurde natürlich ein paar Mal umgebaut. Das ist im Grunde genommen eine große Lernlandschaft, die nur durch diese verschiebbaren Stellwände. Das ist auch ganz schönes Chaos, wenn Sie da drin sind und wahnsinnig laut. Die haben auch verschiedenste Maßnahmen ergriffen, damit jetzt nicht jeder Schüler, jeden anderen Schüler und jeder Lehrer, wenn er tatsächlich mal lauter werden sollte, dass alle hören. Also, aber das ist das Beispiel einer Schule, einer staatlichen Schule, die offen ist. Warum zeige ich Ihnen überhaupt so eine verrückte Matrix? Weil ich Ihnen zeigen will, dass sich da was tut. Da unten ist Summerhill, freies Lernen, privat, da oben haben wir das preußische Gymnasium. Hier oben ist die Laborschule staatlich und offen und hier sind sozusagen die Madrasa und die katholische Madrasa. Das sind die. Die bösen Schulen. Aber auch eine katholische Schule.
Der katholische ist bitte melden.
Die katholische Schule kann sich auch verändern. Wir gucken uns jetzt mal spaßeshalber die evangelischen Schulen an. Da tut sich nämlich was. Die evangelische Kirche hat natürlich gemerkt, dass ihr die Schäfchen davongelaufen sind in der DDR. Also hat sie lauter Schulstiftungen gegründet. Und diese Schulstiftungen haben gesagt, wenn ihr Eltern seid und seid reformpädagogisch, dann kommt ihr zu uns und wir machen mit euch eine Schule, eine private Schule. Und was war das Merkmal davon? Tatsächlich, das ist das Graue Kloster in Berlin, die sind, glaube ich, nicht ganz so offen. Tatsächlich haben sich sozusagen die evangelischen Reformschulen, die da gegründet wurden, hier rüber bewegt, nämlich Richtung freies Lernen. Die andere Schule, die hier, also das ist jetzt, das ist das Graue Kloster, natürlich ein altes Bild. Und das ist das Forum der Evangelischen Schule Berlin Zentrum. Eine Schule, die sehr reformorientiert ist, die eine neue Oberstufe gründet, deren Ziel noch nicht mal ist, wenn sie dort in die, es ist jetzt noch nicht so weit, aber die planen das, also wenn ihr Kind in die Oberstufe kommt, dann ist das Ziel nicht unbedingt, dass es Abitur macht. Das ist ein bisschen verwirrend. Die sagen einfach, dieses Kind oder dieser Jugendliche, dieser Schüler soll selber sehen, wo er hinkommt. So, das ist eine, also ist mal, niemand schickt sein Kind auf ein Gymnasium oder wo es Abitur macht und sagt, du musst es aber nicht machen. So, das ist da, aber das kommt da. Aber was die natürlich sind, diese ESBZ, die sind wirklich, also die haben Lernformate, da gibt es nicht mehr Englisch und Deutsch, sondern da richten sich die Lernformate danach, was die Schüler selber machen wollen. Ja? Also ich weiß nicht, wer war von Ihnen schon mal jemand in der ESBZ? Es ist wirklich interessant, sich das anzugucken. Es glänzt auch nicht alles, was da drin ist, aber die sind echt interessant. Da ist Bewegung drin, aber auch beim Staat ist Bewegung. Die Grundschulen, vorher gab es schon mal die Gesamtschulen, jetzt kommt die Inklusion dazu. Die sorgen nämlich dafür, wir denken dran, links ist die Lehrplanschule, nach rechts kommt das freie Lernen. Ja? Also dieses alte starre Konzept aufzubrechen. Inzwischen sind die Gemeinschaftsschulen dazugekommen in verschiedenen Bundesländern. Die Gemeinschaftsschule ist ja quasi wie eine Gesamtschule, die aber sagt, wir trennen nicht mehr die Klasse 7 in Mathe, dass Herr Steinbachweiler ein erstklassiger Schüler ist, sozusagen mit seiner Mathegruppe woanders hingeht als ich, der in Mathe nicht so gut ist. Das heißt, die ständige Trennung, die in der Gesamtschule gemacht wurde, wird da nicht gemacht. Es bleiben alle idealerweise zusammen. Herr Steinbach sitzt mit mir an einem Tisch und erklärt mir in dieser Schule, wie ich Mathe zu machen habe. Das, davon profitiert er und ich, weil er muss auf die Metaebene gehen. Müssen wir jetzt eigentlich nicht. Die Gymnasien sind so ein bisschen hinten dran. Die merken langsam, sie müssen sich reformieren. Und dieser komische, meine Frau hat sich das angeguckt, was ist dieser komische Knubbel da oben? Diese kleine hellblaue Wolke, da befindet sich auf unserer Matrix die staatliche Schule. Und meine These ist, dass sich die da wegbewegt, nämlich jetzt immer offener wird, immer weiter geht in die Öffnung des Lehrplans. Und, wir haben das ja vorhin schon mal besprochen, sie bewegt sich gleichzeitig Richtung, in Anführungsstrichen, Vergesellschaftung, weil die Schulen werden zu Ganztagsschulen, viele, und da gibt es viel gesellschaftliches Engagement. Und wir haben jetzt neue Zwischenformen, die sich bilden. Kennt von Ihnen jemand die Freie Bürgerschule Wedding? Also die gibt es nicht, aber die sollte mal gegründet werden. Vor zwei Jahren, es war eine ganz coole Initiative, da haben die gesagt, wir holen alle aus dem Wedding zusammen, die irgendwie Schule ohne Staat machen wollen. Und wissen Sie, was die gemacht haben? Die haben nicht gesagt, wir gründen jetzt eine private Schule, weil die finden Privatschule richtig scheiße. Wenn sie bei denen sagen, Privatschule, dann spucken die in die Ecke und sagen, das kommt überhaupt nicht in Frage, wir sind eine freie Schule. Aber sie wollten auch keine eigene freie Schule gründen, sondern die haben Folgendes gemacht. Die sind zum Bildungsstaatssekretär in Berlin und haben gesagt, du gibst uns jetzt verdammt nochmal eine Schule. Eine von deinen staatlichen Schulen. Dann hat er gesagt, warum soll ich euch die Schule geben? Weil wir sind die Bürger dieses Landes. Wir betreiben die Schulen. Aber wir wollen von dir das Schulgebäude und die Schüler. Lehrer. Und wir wollen, dass die Lehrer verschwinden, die da drin sind. Wir suchen uns eine Schule. Natürlich hat Herakles den hier gemacht, nicht offiziell, aber Das, wirklich, also ich erfinde das nicht. Die Freie Bürgerschule Wedding, und dahinter stehen ein paar schlaue Köpfe, ein paar Wirre auch, aber die haben gesagt, wir gründen eine private Schule, die auf keinen Fall Schulgeld verlangen wird. Und weil es eben sozusagen, wir es aber trotzdem irgendwie hinkriegen müssen, holen wir uns einfach, wir nehmen dem Staat eine Schule weg. Und die haben sich eine Schule rausgesucht. Die haben sich eine Schule ausgesucht, die besonders schlecht ist. Und haben gesagt, du Staat versagst total, diese Schule funktioniert nicht mehr. Gib uns diese Schule. Die haben tatsächlich schon über die Übergabe dieser Schule verhandelt. Die waren nur ein bisschen frech und haben dann gesagt, ein Teil der Lehrer kann ruhig da bleiben und die, die uns nicht passen, schmeißen wir raus. Da hat natürlich das Land Berlin gesagt, das geht so nicht. Gucken Sie sich das an, da gibt es ein paar Texte drüber, das ist gar nicht so lange her. Das ist sozusagen der Versuch, eine Schule zu gründen, die irgendwo in der Mitte zwischen Staat und Privat ist. Und die Schule gibt es übrigens in den USA und das ist im Moment eine ziemlich bekannte oder verrückte Frau, nämlich Betsy DeVos. Das ist die amerikanische neue Bildungsministerin, vielleicht. Der Kongress lehnt sie im Moment ab. Diese Frau hat im großen Stil Charter Schools gegründet. Charter Schools sind im Grunde genommen staatliche Schulen in den USA, wo sie sagen, als Privatbetreiber, sie machen mit dem Staat einen Deal, sie sagen, okay, pass auf, ich betreibe deine Schule, wir machen ein Charter, ein Programm, an das halte ich mich, und dann kriegst du die Schule übergeben. Es gibt also diese Zwischenform in anderen Ländern ganz selbstverständlich. Die Charterschulen in den USA sind wahnsinnig interessant und sind wahnsinnig gefährlich. In Harlem gibt es eine Charter School, wo jemand gesagt hat, der Staat versagt dermaßen in Harlem, also machen wir die Schule für uns selber. Eine ganz harte Schule, wo sie auch wirklich sozialferne, kulturell diskriminierte Kinder sozusagen richtig trimmen und nach oben bringen. Und es gibt von Betsy DeVos natürlich Schulen, die sind da geht es nur um Rassentrennung, um Geld, um quasi private Schulen, die auf staatlichem Schulsystem fußen. Wir haben aber auch diese Schule, surfen wir noch dahin, die habe ich jetzt schon erklärt. Das ist die Quinoa-Schule, eine Privatschule für Arme. Haben Sie von der schon mal was gehört? In Wedding. Total interessant. Die sind übrigens an derselben Stelle wie diese Freie Bürgerschule. Die haben auch parallel angefangen. Die Quinoa-Schule wird betrieben von einer Frau, die in einem Teach-First-Programm in Wedding in der Schule war. Eine sehr erfolgreiche junge Frau, die irgendwie einen Trainee-Job hatte bei der Post und was weiß ich, hätte Managerin werden können. Und die aber gesagt hat, ich gehe erstmal 2 Jahre in die Schule. Und die hat im Wedding in der staatlichen Schule gesehen, wie schlecht das Berliner Schulsystem, besonders im Wedding auch ist. Und hat gesagt, ich mache das privat. Und hat sich Sponsoren geholt. In dieser Schule sind jetzt, glaube ich, war jetzt das letzte Mal da, inzwischen 60 oder 70 Schüler. Die hat also, und die sagt, anders als diese Bürgerschule, ja, sagt die, mir fällt jetzt der Name nicht ein, die Geschäftsführerin, die sagt, ich will auf jeden Fall, dass diese private Schule Geld kostet. Ich will Schulgebühren erheben. Und dann sagen alle, aber wie kannst du denn die armen Menschen dann, die Eltern, die sie nicht leisten können, reinholen? Dann hat sie gesagt, ich mache das wie in Amerika an der Universität. Ich suche mir, die Leute bewerben sich bei mir und dann nehme ich diese Schüler auf und hinterher frage ich, könnt ihr das Schulgeld bezahlen? Und wenn sie es nicht bezahlen können, dann sucht sie sich Sponsoren, die hat sie, die das Schulgeld bezahlen. So sehen Sie, welche Mischformen inzwischen entstanden sind. Und ich behaupte, dass diese Wolke da oben, diese gymnasiale, staatliche Wolke, sich auflöst und langsam nach rechts runterkommt, quasi zu Ihnen kommt. Und irgendwann wird der Staat kommen und wird sagen, bestimmte Schulen, es wird dann anders sein als in Berlin, bestimmte Schulen, wir können das nicht mehr, wir schaffen das nicht, wir sind zu kompliziert, wir sind Staat, deswegen wollen wir das anders machen. Achso, ja, genau. Geschlossenes Lernen, offenes Lernen, das ist eigentlich nicht privat, sondern Gesellschaft, die Schule betreibt. So, sind Privatschulen nun zu teuer oder eher zu billig? Ein paar Schlussthesen. Der Staat hat das Grundrecht auf Gründung von Privatschulen zwar in die Verfassung geschrieben damals, aber das nie mit fairen Zuschüssen untermauert. Es gibt nämlich nicht nur keine Regelung, wie man Schulgeld überprüft. Es gibt überhaupt keine formulierte Regelung, dass private Schulen öffentliche Schulen sind und deswegen richtig gute Zuschüsse brauchen. Erst wenn ich einer Privatschule keine Zuschüsse gebe, nimmt sie sich hohes Schulgeld. Das ist ein Verfassungsfehler. Das ist nie ausgeübt worden. Deswegen ist dieses Gutachten von Vrase und Ding eigentlich total ordinär. Privatschulen als Retter und Privatschulen als Feind. Der Staat und die Privatschulen auf dem platten Land als Bildungsversorger gern genommen. Die Veränderung, die Herr Steinbach sich gewünscht hat, ist sogar, hat funktioniert im Zug noch. Und in der Stadt verleumdet und bedroht. Das ist ein bisschen spitz, aber ich glaube, man kann es auf die Formel bringen. Mehr Geld für die Privatschulen. Da gibt es ja diese tolle Initiative in Berlin. Freiheit für die Staatsschulen. Man muss das zusammendenken. Ja? Gleiche Förderbedingungen für private Schulen und die gleichen Freiheitsmöglichkeiten. Manager für Staatsschulen. Berliner Volksinitiative Schule in Freiheit, die haben das mal gefordert. Ich weiß nicht, wie weit sie jetzt gekommen sind letztlich. Und jetzt, ich habe Sie sehr verwirrt, glaube ich. Ich will nochmal am Schluss ein Beispiel dafür zeigen, was eine private Schule wirklich kann. Und da reden wir gar nicht mehr von privater Schule. Bei meinen, in Anführungsstrichen, bei meinem Lesen bin ich auf folgende Schule gestoßen. Hoffentlich ist jemand von Ihnen hier. Das ist eine Schule in Brandenburg, wo Sie jetzt, wenn Sie Texte lesen in den Zeitungen, plötzlich sehen, dieser Ort floriert. In Brandenburg, in der Pampa floriert ja nicht alles. Es gibt ja, glaube ich, Dörfer, die sozusagen von den Rechten dann langsam übernommen werden. Keine Schule, keine soziale, keine zivile Infrastruktur mehr. Wenn Sie den Text über diese Walmoer Schule, heißt sie, glaube ich, ne? Wenn Sie da die Texte lesen, sie sind alle total euphorisch. Und zwar egal, ob das für der Berliner Kurier ist oder andere Zeitung. Weil in diesem Ort sozusagen alles funktioniert. Weil die eine Schule und eine Kita haben, die privat sind. Und weil sich dort Leute ansiedeln, weil sie wissen, dort gehen unsere Kinder hin. Der Staat hätte in Walmo keine Schule gemacht. Sie wäre ihm zu teuer gewesen. Und wenn man sich das an... Ich weiß, das ist ein bisschen idyllisch. Das ist auch eigentlich nur eine Anekdote. Aber das zeigt, was es eigentlich bedeutet, wenn Gesellschaft Schule macht. Gesellschaft schafft damit die zivilen Voraussetzungen für ihr eigenes Leben. Natürlich sind solche freien Schulen auf dem Land manchmal auch ein bisschen skurril. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, private Schulen sind, machen wie diese Schule im Wedding, die Quinoa-Schule, wollen Chancengleichheit erzeugen. Aber jetzt nicht alle private Schulen. Sie sind technologisch oft vorne dran. Wenn Sie das Bild gesehen haben von der Quinoa-Schule, ich meine, bei Ihnen wird natürlich auch viel Technologie dabei sein. Und Sie sind sogar, wenn ich mir das in Walmo angucke, gehen die so, da geht's einfach so weit, dass wir sagen, Sie schaffen die Grundlagen dafür, dass dieses Dorf überhaupt weiter funktioniert. Das heißt, Privatschulen sind eigentlich was Tolles. Und wir sollten sie besser fördern. Das war's.